Ja, vielen Dank für die Berichte, die gekommen sind. Da mag sich manch einer fragen, wie wird das denn bei uns in der Gemeinde gehandhabt mit Krankheit? Das ist deswegen für mich eine gute Gelegenheit, das einfach mal zu erklären, wie das bei uns in der Gemeinde üblich ist. Wir handeln nach dem, wie es die Heilige Schrift vorgibt, nach Jakobus Kapitel 5. Also wenn jemand krank ist, ist der Weg, den Gottes Wort uns lehrt. Jakobus Kapitel 5, Vers 14. Wenn jemand unter euch krank ist, soll er die Gemeindeältesten zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Das ist so die Maßgabe, nach der wir handeln. Also wenn Sie persönlich das Bedürfnis haben, dass jemand mal kommt und zu Ihnen betet, stellen wird so ein Gebet immer in diesen seelsorgerlichen Rahmen hinein, so wie es Gottes Wort vorgibt. Und einfach anrufen und dann machen wir da kurz einen Termin aus und sind dann selbstverständlich als Gemeindeältesten auch zu Ihrer Verfügung, zu Gottes Ehre dieses Gebet auch über dieser Krankheit, über der kranken Person dann auch zu praktizieren. Nur, dass hier auch eine Klarheit drüber ist. Manche sind noch nicht lange in der Gemeinde und hatten noch nicht die Gelegenheit, das persönlich zu erfahren. Aber fassen Sie einfach Vertrauen und kommen Sie auf uns persönlich zu. Nur so als Hinweis, wie das bei uns in der Gemeinde praktiziert wird. Wir haben heute in diesem Gottesdienst den Abschluss unserer fünfteiligen Predigtreihe, in der wir uns über einen Zeitraum angeschaut haben, die ersten 5 von insgesamt 10 Kennzeichen lebendiger und vitaler Gemeinden. Da haben wir gesagt, das wäre für uns schon sehr wichtig zu wissen, was macht denn solche lebendigen Gemeinden eigentlich aus, woran kann man die erkennen? Und wenn wir in einer Phase der Stagnation sind, wie können wir uns in diese Richtung entwickeln? Und da hatten wir 10 verschiedene Kennzeichen identifiziert und heute kommt nun das 5. und damit die erste Hälfte mal zum Abschluss, die zweite Hälfte kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt und wir werden das versuchen, auch weiter am Leben zu halten. Entscheidend ist aber nicht nur, dass wir das Wissen, was eine Gemeinde lebendig macht, das im Kopf zu haben, das zu studieren, auch aus Gottes Wort zu identifizieren, sondern das zu tun. Es reicht ja nicht aus, wenn ich weiß, wie gesundes Essen aussieht, wie man sich vitaminreich und ausgewogen ernährt. Ich muss das wirklich auch zubereiten und zu mir nehmen. Es hilft alles andere Wissen einfach nicht. Das heißt, es wird für uns als Gemeinde eine dauerhafte Herausforderung sein, dass jeder Einzelne das praktiziert, was lebendiges Christsein ausmacht. Und wir als ganze Gemeinde sind letztlich die Summe von dem, was jeder Einzelne an lebendigen und vitalen Kennzeichen des Glaubens in seinem Leben praktiziert. Wir werden also weiterhin dranbleiben und damit beschäftigt sein, das erste Kennzeichen, dass Gottes Wort im Zentrum steht, dass wir uns daran ausrichten, was Gott in seinem Wort sagt. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch weiterhin solche Bibelstudiengruppen haben oder das persönliche Bibellesen fördern und stärken oder unsere Gottesdienste hier eindeutig christuszentrierte Inhalte haben. Wir bleiben dabei dran. Oder das zweite Kennzeichen: Es ist wichtig, dass wir es praktizieren, was Gott uns ganz persönlich in unserem Leben mitzuteilen hat, dass wir unser Leben an Gottes Wort ausrichten und Jesus an die Arbeit lassen, unser Leben zu verändern. Es ist ein dauerhafter Prozess und nicht einfach nur mit dem Ende unserer Predigtreihe abgeschlossen. Oder das dritte Kennzeichen: Es bleibt weiter unser Auftrag, für die Menschen unserer Zeit mit dem Evangelium zur Verfügung zu stehen und Anknüpfungspunkte zu suchen. Wie können wir Menschen, die ohne Gott leben, ansprechen darauf, dass Jesus der Weg zum Leben ist? So wie diese Frau, die wir damals betrachtet haben, am Brunnen war, mit Jesus in Kontakt kam und dann daraufhin in ihr Dorf gerannt ist und die Leute geweckt hat aus ihrer Siesta und gesagt hat, jawohl, ich habe den gefunden, der auch für euch Rettung bringen kann. Oder das nächste Kennzeichen, das vierte Kennzeichen: Es bleibt auch für uns weiter angesagt, uns die Not der Menschen zu Herzen gehen zu lassen. Taten der Barmherzigkeit haben wir das genannt. So wie dieser barmherzige Samariter von der Not von diesem Menschen, der geprügelt wurde und halbtot am Straßenrand lag, angesprochen wurde und geholfen hat auf eine ganz praktische Art und Weise. So ist es für uns als Gemeinde und als ganz persönliche Christen weiterhin angesagt, uns das zu Herzen zu nehmen, was Gott uns gegeben hat. Das macht lebendige, vitale Gemeinde aus, dass jeder Einzelne am Ball bleibt, um das zu tun und das zu in sein Leben zu integrieren, was Gott gesagt hat. Und heute schließen wir nun diesen ersten Block von den Kennzeichen mal ab und betrachten hier das fünfte Kennzeichen, nämlich diese Verbundenheit mit der Christenheit auf der ganzen Welt, also über den eigenen Tellerrand zu sehen und zu sehen, wie geht es den anderen Christen auf der ganzen Welt, überall auf dieser Welt treffen sich. Wir möchten dazu einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte etwas näher untersuchen. Und ich lese zunächst einmal diesen Absatz aus Apostelgeschichte Kapitel 11, die Verse 19 bis 30 nach der Übersetzung Neues Leben. In dieser Übersetzung ist auch auf den Infoblättern abgedruckt, auch in englischer Sprache oder hier vorne dann auf der Leinwand. Da hat dann Lukas Folgendes protokolliert, wie es damals zugegangen war. Inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia in Syrien gelangt. Jedoch verkündigten sie die gute Botschaft nur den Juden. Aber einige der Gläubigen, die aus Zypern und Kyrene, das ist also im heutigen Libyen, nach Antiochia gekommen waren, fingen an, auch den Nichtjuden die Botschaft von Jesus, dem Herrn, zu erzählen. Die Kraft des Herrn war mit ihnen und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Als die Gemeinde in Jerusalem, das war also die Muttergemeinde, erfuhr, was geschehen war, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Dort freute er sich sehr über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Barnabas ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben. Er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Viele Menschen wurden in dieser Zeit gläubig. Dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. In jener Zeit kamen auch einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann mit Namen Agabus, stand in einer der Versammlungen auf und weissagte, getrieben vom Heiligen Geist, dass eine große Hungersnot über das ganze römische Reich hereinbrechen würde. Diese Prophezeiung erfüllte sich in der Regierungszeit des Claudius. In Antiochia beschlossen sie deshalb, die Gläubigen in Judäa zu unterstützen. Jeder sollte geben, so viel er konnte. Das taten sie dann auch und vertrauten das gesammelte Geld Barnabas und Saulus an, die es den Ältesten der Jerusalemer Gemeinde überbringen sollten. Soweit dieses Protokoll von Lukas, das er aufgeschrieben hat. Es war also hier, was wir vor uns haben in Antiochia, ein riesiger Meilenstein in der ganzen Entwicklung der Christenheit hier im ersten Jahrhundert. Denn bislang fand christliche Gemeinde immer nur innerhalb der jüdischen Gemeinde statt. Also die Christen waren quasi eine Splittergruppe der jüdischen Synagogengemeinde. Und jetzt auf einmal werden diese Grenzen gesprengt. Zentrum der Gemeinde damals war erstmal nur Jerusalem. Das war auch kein Problem, dass sie sich im Tempelgelände getroffen haben, die ersten Christen. Denn die konnten es noch gar nicht in ihrer Perspektive haben, dass es jemals Christen geben sollte über ihren jüdischen Grenzen hinaus. Das war noch gar nicht im Blickfeld. Deswegen war Tempel für sie der ganz normale Treffpunkt. So waren sie es gewohnt und so wollten sie es auch weiterhin pflegen. Auch an Pfingsten, als der Heilige Geist jetzt über die Christen ausgegossen wurde, waren es zunächst einmal nur die Juden, die hier bei dem großen Pfingstfest wie jedes Jahr sich in Jerusalem als Wallfahrer getroffen haben. Aber Lukas hat es in seiner Beschreibung der Gemeindeentwicklung in der Apostelgeschichte schon angedeutet, dass sich hier eine große Veränderung anbahnt. Die Grenzen der christlichen Gemeinde sollten zukünftig weit über den jüdischen Horizont hinaus verschoben werden. Bereits im 8. Kapitel der Apostelgeschichte stellt Lukas fest, wie durch eine Verfolgung, also eine von Staats wegen angelegte Verfolgung, der geschlossene Gemeindeverbund in Jerusalem auf einmal aufgelöst hat. Es gab Leute, die sind geblieben in Jerusalem, aber andere sind durch die Verfolgung weggezogen aus Jerusalem. In alle Himmelsrichtungen hat es sie verstreut. Im selben Kapitel 8 in der Apostelgeschichte beschreibt Lukas nun daraufhin, dass der Finanzminister aus Äthiopien zum Glauben an Jesus gekommen ist und getauft wurde. War kein Jude, der bekam keinen Zutritt zum Tempelgelände. Im 10. Kapitel wird nun Petrus beschrieben. Petrus war zentraler Mitarbeiter dieser christlichen Gemeinde in Jerusalem und ihm wird nun vor Augen geführt durch eine Vision, dass die Grenze zwischen Christen aus jüdischem und Christen aus heidnischem Hintergrund gefallen ist. Das gibt es nicht mehr. Ein römischer Zenturio kommt daraufhin zum Glauben und wird getauft. So geschieht es, dass die Christen mehr und mehr sich mit dem Gedanken anzufreunden hatten, dass der Glaube an Jesus Christus auch ohne Zugehörigkeit zum Judentum möglich ist. Man muss also nicht erst Jude werden, über das Einhalten des Gesetzes, über das Ritual der Beschneidung zum Glauben zu kommen, sondern es geht auf direktem Weg. Eine direkte Verbindung zu Jesus ist möglich. Wenn das oft überstrapazierte Wort Paradigmenwechsel wirklich richtig gebraucht wird, dann hier an dieser Stelle. Das war wirklich eine komplette Veränderung ihres bisherigen Bezugssystems, wie sie Gemeinde verstanden hatten. Aber die jetzige Gemeinde, wo viele noch jüdischen Hintergrund hatten, die waren herausgefordert, jetzt Gemeinde auf einmal völlig neu zu denken und ihren jüdischen Hintergrund auf einmal mehr und mehr zur Seite zu schieben. Direkte Beziehung zu Jesus Christus ist möglich. Der Durchbruch für die christliche Gemeinde und von diesem neuen Gemeindeverständnis, also über den jüdischen Hintergrund hinaus, der ist hier in Antiochia geschehen. Genau in diesem Abschnitt, den ich eben vorgelesen habe. Es war so Anfang bis Mitte der 40er Jahre im ersten Jahrhundert nach Christus. Hier Antiochia bildet das Zentrum dieser neuen Entwicklung. Antiochia hatte damals ungefähr 500.000 Einwohner und vom gesamten Römischen Reich war es die drittgrößte Stadt nach Rom selber als Metropole und Alexandria, die Hauptstadt von Ägypten in der damaligen Zeit. Antiochia kam hier bereits mit 500.000 an dritter Stelle und war die Hauptstadt der römischen Provinz Syrien. Und jetzt kommen in diese Stadt Antiochia Christen von der Insel Zypern und aus der Kyrenaika, also im heutigen Libyen, da wo Gaddafi bis vor einigen Jahren noch der Staatschef war. Und sie kamen jetzt in diese Weltstadt Antiochia und suchten den Kontakt zur dortigen Bevölkerung. Ganz selbstverständlich ließen sie in die Gespräche mit den neuen Nachbarn und Arbeitskollegen, die sie getroffen hatten, auch ihren Glauben an Jesus Christus einfließen. Es war gar nichts Peinliches dabei, über Jesus zu reden. Als sie gefragt wurden, wie seid ihr hergekommen, haben sie erzählt, ja, Jerusalem, oh, heißes Pflaster für Jesus, wir mussten da wegziehen, wir wurden alle eingesperrt und mussten dann im Untergrund uns treffen. Und dann haben wir uns in Zypern angesiedelt oder in Libyen angesiedelt und jetzt sind wir hier in Antiochia, weil Jesus uns hier hingeführt hat. Punkt. Das war schon alles. Ein Anknüpfungspunkt durch den ganz konkreten Umzug. Und das Interessante war, mit dieser Botschaft über Jesus stießen sie bei der Bevölkerung in Antiochia auf offene Ohren. Die fragten nach. Ja, aber Jesus, wer ist denn das und überhaupt? Mal erzählt uns doch mal, erklärt uns das Ganze doch mal. Und so erlebten sie es zum ersten Mal, dass im größeren Stil Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen sind, die keinen jüdischen Hintergrund, kein jüdisches Vorverständnis hatten, keine Erwartung an einen Messias, sondern so Quereinsteiger, einfach aus ihrem ganz normalen, heidnischen, profanen, säkularen Hintergrund kamen die zum Glauben an Jesus. Und das hat Kreise gezogen. Griechen fanden zu Jesus mitten aus dem Volk, völlig andere religiöse Vorstellungen hatten die bisher. Sie haben auf Interesse gestoßen, haben Fragen ausgelöst, wurde Neugier geweckt. Immer weiter, immer mehr drückten Jesus ihr Vertrauen aus, haben sich bekehrt, so wie es die Bibel beschreibt. Viele Menschen wollten dieses neue Leben haben, das ihnen jetzt durch die Christen vorgestellt wurde. Sie sehnten sich danach, mit dem Heiligen Geist beschenkt zu werden und so eine Beziehung zu Gott leben zu können durch die Wiedergeburt. Sie wollten auch Teil dieser Gemeinde sein, in der Jesus, in der der Vater im Himmel geehrt wurde, in der man sich auf ihn ausgerichtet und konzentriert hat, in der man seine Nähe suchte. Und so erfüllte er sie mit großer Freude und Dankbarkeit, dass sie in dieser Gemeinde willkommen waren, so wie sie waren, ohne religiöses Vorverständnis. Einfach so wurde ihnen Vertrauen und Wohlwollen entgegengebracht und sie wurden in diese christliche Gruppe mehr und mehr integriert, dass sie nach ihren Möglichkeiten, mit ihren Begabungen Gemeinde mitgestalten durften. So ist nicht nur die Gemeinde stetig gewachsen, sondern hat dann auch darüber hinaus in das ganze Umfeld hinein weite Kreise gezogen. Es hat sich in Windeseile herumgesprochen, was hier gerade in Antiochia so an neuem Leben los war. Und das hat sich auch herumgesprochen nach Jerusalem, dem Sitz der ersten christlichen Gemeinde. Da, wo die Christen alle noch aus jüdischem Hintergrund sich getroffen haben. Die haben das ebenfalls mitgekriegt, was in Antiochia geschehen ist. Und da gab es natürlich jetzt viele Fragen. Was passiert denn da? Wie stellen wir uns jetzt dazu, zu dem, was da oben im Norden in Antiochia passiert? Natürlich war die Freude groß, dass der Name von Jesus sich ausgebreitet hat, aber zugleich schwang hier auch eine gewisse Skepsis mit über diese guten Nachrichten. Geht das da auch wirklich alles mit rechten Dingen zu? Na, die sind ja nicht beschnitten. Die lehren ja nicht das Gesetz bei uns in dieser Gemeinde in Antiochia. Wie sollen wir uns dazu stellen? Beides, also bei neuen Entwicklungen ist immer beides vorhanden. Die Freude darüber, dass was geschieht, aber gleichzeitig auch die Skepsis und die Fragen, ist hier wirklich Gott am Wirken oder werden da Menschen manipuliert, aufgeputscht? Seelische Entwicklungen. Die Gemeinde in Antiochia löste das folgendermaßen. Sie schickte in Barnabas einfach einen Abgesandten. Lieber Barnabas, wir kennen dich, du bist ein bodenständiger Mann, erfüllt mit Heiligem Geist. Ein guter Mann wird hier beschrieben. Guck dir mal diese Sache persönlich an, dass wir einen persönlichen Eindruck aus erster Hand hier mitbekommen. Und was Barnabas erlebte, zeigt er auf einmal. Für uns heute noch, wozu dieser Blick über den Tellerrand gut sein kann. Warum es ein wichtiges Kennzeichen ist, lebendiger Gemeinden diesen weiten Horizont zu pflegen, über die eigenen Gemeindegrenzen hinaus. Denn was Barnabas erlebte, hat ihn selber gestärkt und die ganze Gemeinde aufgebaut. Wozu brauchen wir diese weltweite Perspektive? Zwei Gründe können wir daraus herausarbeiten. Der erste Grund, wir können in diesem weltweiten Wirken Gottes Hand erkennen. So wird es hier mit diesen Worten beschrieben. Wir müssen uns Folgendes vor Augen führen. Die Gemeinde in Jerusalem, die war ja schon kräftig in Bedrängnis geraten. Also da ging es ja richtig, richtig dreckig. Ja? Da wurde einer ihrer wichtigsten Mitarbeiter hingerichtet, gesteinigt. Einfach so kurzer Prozess gelyncht. Auf der Straße mit Steinen beworfen, bis er tot war. Und daraufhin machten jüdische Fanatiker systematisch Jagd auf die Christen. Und jetzt hatten die Christen nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen in den Untergrund oder wir hauen ab. Wenn wir unser Leben noch retten wollen, gibt es nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder Untergrund oder neue Heimat. Da müssen wir uns mal reinversetzen, was sich da abspielt. Wie die Diskussion innerhalb der Familien abläuft. Bleiben wir oder gehen wir? Was machen wir mit den Kindern? Unsere alten Eltern, die gebrechlich sind, lassen wir die hier? Das ist dramatisch. Da geht es um Leben und Tod für die Christen. Da wurden Familien zerrissen. Und das nur, weil die einen nicht bereit waren, Jesus als Messias anzuerkennen und die anderen nicht bereit waren, von Jesus Abstand zu nehmen. An Jesus. hat es die Familien zerrissen. Und die Bibel berichtet von diesen ganzen dramatischen Ereignissen nur in einem kleinen Nebensatz, Vers 19. Ansonsten schweigt sie drüber. Ein kleiner Nebensatz. Für den Historiker Lukas war es viel wichtiger, herauszustellen, wie die verfolgten Christen dort, wo sie hingezogen sind, von Jesus nicht schweigen konnten. Das war sein Thema. Nicht das Leiden wollte er jetzt breit treten und damit Mitleid erwecken. Er wollte den Siegeszug von Jesus Christus beschreiben. Das war sein Thema. So sehr hat Jesus das Herz dieser verfolgten Christen erfüllt, dass sie einfach nicht ruhig zu stellen waren. Nicht einmal durch Verfolgung, durch die Androhung ihres eigenen Todes. Und nun kommt Barnabas aus dieser unvorstellbar gebeutelten Jerusalemer Gemeinde in ihrem Auftrag nach Antiochia. Und jetzt sieht er auf einmal diese Auswirkung der Verfolgung, die sie im eigenen Leib erlebt haben. Wie der Glaube an Jesus nicht nur weiter blüht in dieser fremden Stadt, sondern Früchte trägt und sich in ungebremstem Tempo ausbreitet. Es ist sehr bewegend. Die Bibel drückt es so aus, Vers 23, dort in Antiochia, dort freute er sich über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Wörtlich wiedergegeben heißt es, die Gnade Gottes gesehen habend, so ein Partizipräsens da, ja, freute er sich. Er sieht Gnade und erlebt Freude. Es ist in der griechischen Sprache ein Wortspiel mit diesen beiden Worten, Gnade und Freude. Es ist nur hinten die letzte Silbe ausgetauscht. Chara, charis. Gnade löst Freude aus. Sehen Sie, das ist der erste wichtige Grund, warum eine gesunde und vitale Gemeinde eine weltweite Perspektive braucht. Es gibt im Gemeindeleben immer unterschiedliche Phasen. Es geht in der Gemeinde immer in Wellen ab. Es gehört zu Gottes DNS für Gemeindearbeit, so wie es bei uns hier in unseren Breitengraden verschiedene Jahreszeiten gibt. Das ist ganz normal so und das braucht uns auch weiter nicht zu verwundern. Es ist normal für eine Gemeinde, dass sie auch Phasen der Stagnation erlebt. Das gehört dazu. Eine Phase, die meinetwegen einem Winter gleicht. Es ist auch normal, dass sich eine Gemeinde, die sich gerade in der Jahreszeit des Winters befindet, geistlich gesehen, fragt, wann es denn nicht endlich wieder Frühling wird. Und diese Frage kennen wir ja noch. Kaum vorstellbar bei diesen Temperaturen gerade, als wir einen unendlich langen Winter hatten, gefühlt wahrscheinlich, ja. Es ist normal, dass man sich nach anderen Zeiten sehnt. Dass man sich fragt, machen wir vielleicht was falsch? Was müssen wir verändern? Oh, es ist auch normal, dass sich manche in dieser Phase des Winters abwenden von der Gemeinde, weil sie keinen Winter ertragen wollen. Manche beginnen auch in der Gemeinde, sich dann Vorwürfe zu machen. Du bist schuld. Das verdanken wir nur dir oder so irgendwas. Ja? Und bestimmt gab es solche Erscheinungen auch in dieser Gemeinde in Jerusalem, die gerade durch den Winter ging. Barnabas dagegen pflegte diesen weltweiten Horizont und erkennt jetzt an einer anderen Gemeinde, die deutlich im Norden ist, dass Gottes Hand am Wirken ist. Gott hat an Kraft und Einfluss nichts eingebüßt, auch wenn es bei uns in Jerusalem gerade nicht danach aussieht, sondern wir eher gerade im Winter gelandet sind. In Antiochia ist es richtig Frühling und da gedeiht es unvorstellbar. Da ist keine Spur von Neid zu erkennen, warum eine andere Gemeinde gerade brummt und bei ihnen das im Moment eher so ins Stocken gerät. Hier heißt es als Beschreibung von Barnabas, er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Das ist ein Kennzeichen des Wirkens vom Heiligen Geist, dass ich mich über andere Gemeinden freuen kann, die gerade eine andere Phase durchmachen, obwohl es in der eigenen Gemeinde gerade ziemlich schwierig ist. Gottes Reich ist doch größer als die eigene Gemeinde. Und so kann es sich doch Gott durchaus leisten, einer Gemeinde verschiedene Jahreszeiten zuzumuten.
Und wohl uns, wenn es der Heilige Geist bei uns bewirken kann, dass wir über die Jahreszeiten hindurch auf der ganzen Welt sehen, wie Gott am Wirken ist, dass er an Kraft nichts eingebüßt hat. Selbst wenn es in einem ganzen Land für die Gemeinden schwierig geworden sein sollte und in einem ganzen Land eine Phase der Stagnation eingekehrt ist und die Zahlen vielleicht sogar eher rückläufig wären, so wie es in Deutschland im Moment bei uns zu erleben ist, nach dieser Blüte der Reformation und der Missionsbewegungen, ausgelöst durch den Pietismus im 19., 20. Jahrhundert, erleben wir im Moment eher rückläufige Zahlen und schwierige Situationen für die christlichen Gemeinden. Selbst in solch einer Phase gibt es durch die weltweite Perspektive riesigen Anlass, sich darüber zu freuen, dass Gott weltweit am Wirken ist. Und da fällt uns kein Zacken aus der Krone, wenn Missionare aus Brasilien jetzt zu uns kommen, um hier in Deutschland zu missionieren. Auch wenn es vor 50 Jahren die andersläufige Bewegung war. Diese weltweite Perspektive hilft uns, die größeren Zusammenhänge zu sehen und an der ungebrochenen Macht Gottes nicht zu verzweifeln, die wir gerade in diesem Maß nicht erleben. Eine andere Jahreszeit bei uns eingekehrt ist. Das war der erste Grund, warum wir weltweite Perspektive brauchen, um Gottes Hand zu erkennen. Der zweite Grund. Barnabas macht sich von Antiochia aus auf die Suche nach Saulus. Ja, den kennen wir in der Apostelgeschichte schon durch seine Bekehrung. Saulus hat ja zwei Namen gehabt, den haben seine Eltern ihm gegeben. Der jüdische Name hieß Saulus, nach dem alten König Saul, und der lateinische Name hieß Paulus. Und später, als er dann im Römischen Reich unterwegs war, hat er sich für den zweiten Namen festgelegt, weil ihm das dann mehr die Türen geöffnet hat, weil Lateinisch halt die Sprache war, in der man im Römischen Reich überall durchkam. Der Barnabas dachte nun, der Saulus durch seine persönliche Biografie, der kann hier ein wichtiges Bindeglied spielen zwischen Christen mit jüdischem Hintergrund, kommt er selber raus, aber gleichzeitig lateinischen Hintergrund und den Christen mit nicht-jüdischem, heidnischem Hintergrund. Der Paulus passt hier perfekt als Puzzleteil mitten rein zwischen diese beiden Gemeindeentwicklungen. Er holt ihn also nach Antiochia und miteinander haben sie eine ganze Session von einem Jahr, wo sie intensiv Bibelunterricht gegeben haben für diese junge Gemeinde. Saulus übrigens war 10 Jahre lang völlig im Abseits. Die Bibel hat ihn völlig ausgeblendet. Er kam zum Glauben und ab dann ist er 10 Jahre weg. Und jetzt bringt ihn Barnabas wieder neu ins Spiel. Gott weiß genau, wer, wann, wo am besten zu gebrauchen ist. Und das sind 10 Jahre Schweigen überhaupt kein Problem für Gott. Entscheidend ist, dass jeder Einzelne für Gott zur Verfügung steht, um parat zu sein, wann Gott den großen Einsatz wieder anordnet. Gebrauche mich für deinen Auftrag, da wo du mich hinstellst. Du bist der große Regisseur. Ich warte, bis du Kommando gibst. Und so wurde jetzt durch diese gemeinsame Unterstützung in Antiochia die Gemeinde auf Jesus ausgerichtet. Barnabas von Jerusalem, Saulus von Tarsus haben die neue Gemeinde auf Jesus programmiert. Das war ihr entscheidender Teil. Das war der Inhalt dieses Gemeindeunterrichts. Das ging sogar so weit, dass man den Anhängern dieser Jesuslehre nach diesem Jahr zum ersten Mal auf der ganzen Welt den Spitznamen Christen gegeben hat. Das war ihr Markenzeichen. Bis heute ist das ihr Kennzeichen. Jesus Christus steht im Zentrum. Nicht irgendwelche Erscheinungen oder Begabungen. Jesus, Christen, das macht Gemeinden aus. Wurde denn aus dem Spitznamen dann sogar die offizielle Bezeichnung. Wir sind die, die zu Jesus gehören. Und von Antiochia aus ist es dann schließlich gerade dieser Saulus, den Barnabas da aus Tarsus angeschleppt hat, der die gute Nachricht dann über die asiatisch-europäische Grenze hinausgetragen hat, nach Europa. Wir merken, wie es Gott hier im Hintergrund gelingt, so systematisch, aber ganz heimlich und leise, Fäden zu spannen, ein Netz zu bauen, was bis nach Europa reicht und dann über Europa dann weltweite Dimensionen annimmt und in unserer heutigen Zeit eine Attraktivität hat, die nicht mehr zu beschreiben ist. In jedem Dorf irgendwo gibt es schon Christen. In fast jeder Sprache ist die Bibel zu lesen möglich. Einfach genial, was Gott hier über die Jahrhunderte eingefädelt hat. Gott sieht so viel weiter als der beste Gemeindestratege. Deshalb ist es so wichtig, für diesen Gott bereit zu sein, wann er den Einsatz plant. Aus seiner Hand sind Winterzeiten zu nehmen. Gott weiß schon, was er tut. Und wir dürfen da auch ganz entspannt sein. Noch eine letzte schöne Eigenschaft beim Barnabas, um diesen weltweiten Horizont nochmal ins Blickfeld zu rücken. Trotz seines Einsatzes in Antiochia, das war jetzt sein Platz, hat er die Gemeinde in Jerusalem, von der er kommt, nie aus dem Blickfeld verloren. Er wusste genau, wo seine Wurzeln sind. Als der Prophet Agabus von Jerusalem nach Antiochia gereist war, berichtet er von einer Hungersnot, die bevorstehen würde. Barnabas in Antiochia war dann der Erste, der sagte, da müssen wir helfen. Noch bevor die Hungersnot da war, hat er bereits eine Geldsammlung, eine Spendensammlung, eine Spendeninitiative angestoßen, um dieser bevorstehenden Not gleich wirksam begegnen zu können. Gerade für diese Probleme geratene Gemeinde in Jerusalem. Und persönlich mit seinem Kollegen Saulus geben sie das Geld dann bei den Gemeindeältesten in Jerusalem ab. Auch da, die Verbundenheit zeigt sich auch in finanzieller Verbundenheit. Nun ganz konkret für uns. Ich halte es für unsere FEG zum Beispiel eine absolut einmalig geniale Sache, dass wir zu einem Bund gehören, wo wir in Deutschland 450 Gemeinden zusammengeschlossen sind. Und es tut uns gut, über unsere Gemeindegrenzen hin Kontakt zu haben und Erfahrungen und Berichte zu hören. Diese Vielfalt ist wirklich ermutigend für uns. Und es tut uns gut, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Denn während eine Gemeinde Winter hat, ist die nächste Gemeinde im Frühling und im Sommer und weiß ich was. Ja? Die eine Gemeinde hat eher finanzielle Nöte auszustehen, weil gegen Gemeindehausbau. Die andere Gemeinde hat gerade eine gute Phase und so können wir uns gegenseitig helfen. Die Sache mit dem Bund ist eine absolut geniale Angelegenheit. Übrigens, wenn ihr in Urlaub geht, es gibt eine ganz neue App für alle Android-Handys und Tablets. Man muss nur suchen beim Google Play Store, GoFEG, und der rechnet einem aus beim Urlaubsort, wo ist die nächste FEG, um Gottesdienste zu besuchen. Also steht auf dem Infoblatt mal drauf, finde ich einmalig schön. Ja? Lüneburger Heide, wo ist nächste FEG? Tiefstes Bayern, noch im Schnee versunken, wo ist die nächste FEG? Wir möchten Verbundenheit pflegen. Über Kontinente hinweg können wir uns gegenseitig unterstützen durch Gebet und Gaben. Ich finde es genial, dass wir Missionare unterstützen. Ich freue mich über die Buhheidels, die heute wieder hier sind. Absolut herzlich willkommen. Eine riesige Bereicherung. Nicht, dass ihr jetzt da seid, das ist sowieso, ja. Aber auch, dass ihr in Äthiopien immer wieder geschrieben habt und berichtet habt, wie es euch geht. Es tut uns gut zu sehen, wie Gott in Äthiopien sein Reich baut. Oder in Brasilien, die Liani, oder die Stüchers, die jetzt zurückgekehrt sind und jetzt gestern Abend im Buchenauer Hof waren. Oder über die Sammelstelle hinaus, nach Lampedusa. Wer kommt denn sonst nach Lampedusa von uns? Wer kriegt denn da was mit? Außer das, was halt in der Tagesschau immer wieder mal kommt. Und ich kann hier meine Schuhe auf einmal bei einem Afrikaner sehen, der in Lampedusa rüber gemacht hat. Finde ich bestechend. Weltweite Verbundenheit. Ich freue mich riesig darüber, über eine ganz neue Entwicklung gerade in unserer Gemeinde, dass sich eine wachsende Verbundenheit mit einer Gemeinde in Ungarn abzeichnet. Ja, da war die Familie George vorher als Missionare. In den Osterferien war schon eine kleine Delegation dort, um diese ungarische Gemeinde zu besuchen in Szeged. Und jetzt im August, also ganz frisch, in 4 Wochen, kommt der Gegenbesuch von einer kleinen Delegation einer Mini-Gemeinde, die im Gewächshaus Gottesdienst feiert. Hier zu uns nach Kandern, um dort unsere Gemeinde zu entdecken und von ihrer Gemeindearbeit zu berichten. Und ich bin gespannt, ich bin richtig tierisch gespannt, wie bereichern sich diese gegenseitige Kontaktpflege über unseren Tellerrand hinaus auf unsere Gemeinde auswirken wird. Allein schon die ersten Besuche wenn die zurückgekommen sind aus Szeged, die haben bei allen Beteiligten so gute Spuren hinterlassen. Also ich freue mich riesig. Ja, und hier in unserer Mitte, in unserer Gemeinde, hier sind Leute, die wie Barnabas und Saulus zu uns gezogen sind. Aus Kanada. Willkommen. Abgesandte hier für unsere Gemeinde. Und noch in anderen Plätzen sitzen sie verteilt. Wir sind so dankbar über diese Ermutigung, die ihr in unsere Gemeinde hineintragt, um uns zu unterstützen, dass wir hier weitermachen können mit Gottes Reich. Wir haben im Gegenzug schon viele andere verabschiedet und ausgesandt, die jetzt an anderen Stellen in Gemeinden eingesetzt werden. Die FEG in Karlsruhe lebt ja bloß noch von Kanderner. Fast, ja. FEG Bad Kreuznach, nur so Beispiele. Natürlich tut jeder Abschied auch weh. Aber in dieser weltweiten Perspektive, eben wie es die Bibel beschreibt, erfüllt vom Heiligen Geist und voller Glauben, wie Barnabas, sehen wir halt nicht nur die Zahlen, dass in Karlsruhe Mitgliederzugänge sind, die bei uns als Mitgliederabgänge geführt werden. Wir sehen nicht nur die Zahlen oder die Statistiken, sondern durch diese weltweite Perspektive sehen wir, wie Gottes Hand am Wirken ist. Bei uns und überall auf der Welt. Denn dieser Herr, der sich hier vorstellt in der Apostelgeschichte, der in unserer Mitte König ist, er ist ein großartiger Regisseur, ein einmaliger Herr. Und wir können froh sein, dass wir ihm gehören. Lasst uns beten. Jesus, ich bin glücklich darüber, dass du weltweit Gemeinde baust. Vielen Dank für all die Berichte oder Meldungen, die uns zu Ohren kommen, die wir lesen können, wo wir darüber staunen können, wie du am Wirken bist. Und wir merken, du hast unbegrenzte Macht. Und ich danke dir dafür, dass es uns ermutigt, weiter dabei zu bleiben. Und ich danke dir dafür, dass wir eintreten können, auch für die Gemeinden, die im Moment durch den Winter gehen, die in einer Situation leben, in der der christliche Glaube verboten ist und es unter Androhung der Todesstrafe nur möglich ist, sich zu Gottesdiensten zu treffen oder Versammlungen. Und so beten wir für die Christen, die in muslimischen Ländern geheime Zusammenkünfte haben. Wir beten für die Christen, die sich in Nordkorea treffen oder in Vietnam, im Sudan oder in Syrien jetzt. Bitte stärk du sie, gib ihnen die Kraft, diese spannungsgeladene Situation aushalten zu können und trag du sie durch diesen Winter. Lass es Frühling werden, Herr, auch für ihre Gemeindearbeit. Jesus, lass uns am Ball bleiben, dich und deine Fingerzeige, deine Wirkungen auf der ganzen Welt erkennen zu können und dabei selber ermutigt werden für unsere ganz persönliche Beziehung zu dir. Bewahr uns davor, dass unser Glaube nur verkopft. Wir viel wissen über gesunde geistliche Ernährung und am vollen Teller verhungern. Bitte lass uns nicht nur was über dieses lebendige Christsein wissen, sondern lass es uns essen. Dass wir es in uns aufnehmen, was du für unser Christsein bereithältst. Wir möchten dir die Ehre dafür geben. Amen.